das ist der ICF Basel Podcast.
Ein letztes Mal Offenbarung und wir starten sofort in den letzten Text aus dem 21. Kapitel. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Throne her hörte ich eine mächtige Stimme. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden kein Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Denn das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mir Sohn sein. Offenbarung 21. Vielleicht kennt ihr das, wenn irgendwas komplett Neues in euer Leben mal eintritt. Irgendetwas, wo so neu ist, dass wirklich, es ist nicht einfach ein neues Handy oder ein neues Auto, sondern wirklich ein Event im Leben, wo du merkst, wow, das ist jetzt wirklich für etwas komplett Neues. Manchmal ist das sogar ein Umzug in eine andere Stadt, in ein unbekanntes Umfeld, wo du denkst, wow, da bin ich noch nie gewesen, kenne das gar nicht. Oder Hochzeit, du heiratest. Dann ist es hinterher wirklich anders. Auf einmal wachst du immer mit derselben Person daneben dran auf und denkst, das ist wirklich eine Zeitenwende. Das ist wirkliche Zeitenwende. Und wenn du eine planst dieses Jahr, dann freu dich darauf, dass wirklich ein bisschen Neues. Oder aber Geburt. Geburt ist für mich sowas gewesen, wo ich außergewöhnlich noch in Erinnerung habe, nicht jedes Detail, darum bin ich froh, aber den Moment zu haben, auf einmal ein vollkommenes neues Wesen in der Hand zu haben, auf einmal zu erleben, da ist ein neuer Mensch, den noch nie vorher gesehen, das hat wirklich alles verändert. Hat alles irgendwo in meinem Sein, in unserem Lebensstil verändert und so weiter. Neu und ganz anders, um solche Dimensionen dreht es sich hier in Offenbarung 21. Es wird nicht mehr sein wie vorher. Und auf das treffen wir in den letzten beiden Kapiteln von der Bibel. Wird es nicht mehr so sein wie vorher. Es sieht wirklich komplett anders aus. Am Ende spricht Gott nochmal dieses Wort, das Schöpferwort, was er ganz am Anfang in der Bibel gesprochen hat. Siehe, ich mache alles neu. Es ist ein neues Schöpferwort, es wird alles neu werden. Am Ende von der Bibel, Leute, in den letzten beiden Kapiteln, gibt es auch keinen Schrecken mehr, auch keine Monster mehr, sondern die Vision über dem Monster darüber hinaus, die steht im Vordergrund. Und in der Vergangenheit haben das Künstler immer wieder mal dargestellt. Albrecht Dürer, ich habe schon ein Bild mitgebracht, der hat diese Vorstellung damals, das neue Jerusalem und alles kommt zusammen und diesen Holzstich da gemacht, in seiner Zeit grandios. Johannes sieht dieses neue Jerusalem. Es gibt auch neuere Künstler, die haben sich auch dran versucht. Sieht denn so aus? Muss man nicht lange kommentieren, aber irgendwo die Vorstellung, was da beschrieben wird, dieser quadratische Würfel, der da runterkommt, man liest das in den Texten von Offenbarung 22, jede Seitenlänge ist gleich, das sind Edelsteine rundherum, das sind die Türen, die zu diesem neuen Jerusalem aufgehen. Die Türen werden nie zu sein. Es wird der Strom rausfließen von diesem Ort, von dieser Stadt. Und das ist ein Versuch, das irgendwie deutlich zu machen. Beeindruckende Bilder. Und die Bilder, die da gebraucht werden, ist zum Beispiel die Hochzeit. Braut, Bräutigam. Und wir wissen, Leute, wenn du heiratest, dann sind Dinge anders. Wirklich, die werden anders. Du entscheidest dir nicht mehr alleine, wie alles Geld ausgegeben wird. Du entscheidest nicht mehr alleine über das Parfüm. Oder solltest du vielleicht nicht mehr alleine entscheiden für den einen oder anderen. Und sagen, nein, look, das frage ich doch lieber meine Frau, ob das gut schmeckt. Auf einmal machst du Dinge zusammen und sagst, hey, das muss miteinander entschieden werden. Auch das Bild vom Erbe. Wenn einer sein Erbe antritt, dann ist er immer noch der gleiche Mensch, aber auf einmal ist er Erbe von dem. Und all diese Bilder, die werden da gebraucht und zeigen was von dieser großen Veränderung, von dieser radikalen Verwandlung. Aber nicht in dem Sinn, dass es nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Ein neuer Himmel, eine neue Erde heißt nicht, dass die alte Erde eingestampft wird. Das ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht vollkommen neu. Die alte Erde wird nicht eingestampft nach dem Motto, ja, das war halt ein guter Versuch von Gott, mal ist halt dumm gelaufen, jetzt kommt Erde 2.0. Weg damit und wir haben was viel Besseres. Es ist immer noch die Erde, wie wir sie kennen, aber in erneuerten Zustand. In einem Zustand, wie Gott ihn sich immer gedacht hatte, dass er so wirklich leben würde. Manche, es gibt durchaus Ausleger von der Offenbarung, die sagen, schau, die Erde, wie wir sie kennen, die wird komplett vergehen. Die wird wirklich komplett vergehen. Die wird wie durchs Feuer verglühen. Und in dem Sinne, sagen manche, auch der Klimawandel ist dann wie ein Vorbote von diesem Verglühen von dieser Erde. Also es ist durchaus, das läuft so sein Plan momentan. Das macht Sinn, dass wir Klimawandel haben. Und das geht zurück auf eine Vorstellung aus dem 2. Petrusbrief, wo drin steht, dass die Erde tatsächlich durch ein Feuer des Gericht Gottes vergehen wird. Und Leute sagen, das wird ersetzt hier, das gibt es nicht mehr. Das war einmal, aber das wird nicht mehr, das ist weg. Und manch einer macht daraus sogar einen Rückschluss und sagt, warum soll man sich um das Klima noch einen Kopf machen? Das ist längst im Plan Gottes eingebaut, dass wir alle wir verglühen werden, dass das weggeht. Wir müssen da wirklich uns keine Gedanken machen. Der Klimawandel ist in Anführungszeichen ein Teil von Gottes Plan. Es wird so alles im Bach abgehen, von daher, was soll's. Und die Haltung wird dann durchaus auch sogar als christlich dargestellt. Leute, solche Meinungen, Einstellungen, die so pseudobiblisch daherkommen, die entstehen dann, wenn man die Bibel nicht ernst nimmt, sondern nur wörtlich liest. Wir haben das mehrmals gesagt in dieser Serie. Nimm Gottes Wort ernst, aber nicht jedes Wort da drin für wörtlich, weil Feuer ist in der Tat etwas, wie Gott sich selbst sogar beschreibt, was sehr Läuterndes und Reinigendes. Wird in Hebräer davon, ist die Rede davon, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, wo alles eben drin gereinigt wird. Leute, aber wenn Hebräer davon spricht, und vielleicht hörst du das heute zum allerersten Mal oder im Livestream bist dabei und hast noch nie diese Stelle im Buch vom Hebräer gelesen, dann ist da nicht gemeint, Gott ist ein verzehrendes Feuer, wo alles vernichtet, wie ein Lavastrom, alles hinterher platt, sonst das Feuer von seiner leidenschaftlichen Liebe, das ist ein Charakter Gottes, wo damit ausgedrückt wird, dass die Liebe ist wie ein Feuer in ihm und das reinigt wirklich alles. Und in dem Sinne wird es mehrmals in der Bibel dann hinterher auch beschrieben, dass tatsächlich eines Tages alles, Holz, Heu, Stroh, Stoppeln, so wird es beschrieben von uns, wie weggebrannt wird. Alles, was irgendwo nicht zu diesem neuen Welt, zu dieser ultimativen Gemeinschaft zu Gott passt, wird wie durchs Feuer gereinigt, geläutert, wird weggenommen. Nichts von dem hat mehr Bestand. Am Ende ist wirklich nur noch das da, wo wirklich wertvoll und wichtig und zu dir gehört. Und das ist das Bild, wo hier gemalt wird. In dem Sinne ist es nicht ein Bild, wo alles vergeht und verglüht und der Klimawandel irgendwo auch noch drunter runterkommt, sondern du musst es quasi wie eine Dusche vorstellen. Du wirst gereinigt und jeder Dreck fällt ab. Das ist ein Bild, wo wir heute mehr kennen. Du stehst unter so einer Regendusche drunter und bist verschwitzt und dreckig und stinkst und machst und denkst, Halleluja, gibt's Duschen. Und das Bild wird hier gebraucht, dass am Ende von aller Zeit wir quasi wie Gottes Liebe geduscht werden und der Prozess von der Heiligung, in dem sind wir drin. Und am Ende wird das tatsächlich Gott sie als so ein verzehrendes Feuer, wie so eine ultimative Dusche darstellen. Am Tag vom Gericht wird wirklich alles gereinigt werden. Nichts mehr von dem ist da. Und am Ende von diesem Feuerprozess sind wir denn tatsächlich die Menschen, die wir schon immer sein sollten. zur Vollkommenheit quasi gebracht worden. Es wird irgendwann einen vollkommenen Ralf Dörpfel geben. Ja. Er wird wirklich das Gottes ultimative Ziel sein. Irgendwann wird es diesen vollkommenen Ralf Dörpfel im Himmel geben. Und ich werde immer noch die gleiche Identität haben. Ihr werdet mich immer noch als Ralf erkennen im Himmel. Und ich werde euch auch noch immer erkennen im Himmel. Micha, Sarah, ich werde euch sehen. Aber ihr werdet in einem ganz neuen, zur Vollkommenheit gebrachten Zustand sein. Das wartet auf uns. Na gut, bei mir werdet ihr vielleicht nicht so einen ganz großen Unterschied sehen. So, vielleicht noch so da und dort ein wenig jetzt. Ich weiß schon, was meine Frau nachher sagen wird. Wenn das Vollkommenheit ist, wie sieht denn? Nein, lassen wir das. Lassen wir das. Der Punkt, wo mir wichtig ist, wo mir wirklich wichtig ist, dass ihr ihn checkt, es geht hier um eine Kontinuität. Es geht hier wirklich um was, wo entstehen wird in den Himmel hinein. Als Jesus gestorben war, auferstanden war, hat er eine neue Art Körper gehabt. Er war immer noch Jesus. Man erkannte ihn auch immer noch als Jesus. Aber er war wie in einem vollkommenen, zur Vollkommenheit gebrachten neuen Zustand. Leute, und auf die gleiche Weise wird auch die Erde zur Vollkommenheit gebracht werden. Sie wird nicht einfach weg. 1.0 können wir nicht gebrauchen, sondern sie wird wirklich zur Vollkommenheit gebracht werden. Es wird immer noch die gleiche Erde sein. Es wird keine Ersatzerde sein, sondern die Erde sein, wo Gott wirklich immerhin wollte mit. Und er sagt, das ist mein ultimatives Ziel. Es ist immer noch, mit anderen Worten, Leute, die Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit seiner Menschheit auf dieser Erde. Und die wird am Ende von der Bibel uns auf einmal gezeigt, wie das denn irgendwie aussieht. Das heißt denn in dem Text, das Meer wird nicht mehr da sein. Das Meer wird nicht mehr da sein. Und falls du mal den Text irgendwann mal gelesen hast und darüber gestolpert bist und hast dich dann gefragt, was um alles in der Welt hat Gott gegen Ozeane? Was soll das? Hey, hallo, warum will Gott keinen Ozean mehr haben? Das ist ein wunderschöner Ort und jeder, der schon mal tauchen war, weiß, wie wunderschöne Unterwasserwelten es gibt. Ich war einmal in meinem Leben tauchen, es war in den Philippinen, und ich habe eine Unterwasserwelt gesehen, habe ich gedacht, das kann sich wirklich nur Gott ausdenken. Die Farbenvielfalt, die Schönheit, die Fische und alles und so weiter. Und dann heißt es hier, das Meer wird es nicht mehr geben. Ist das jetzt der Freipass, alle Meere zu überfischen? Es gibt durchaus Leute, die auf diese Idee kommen. Sagen, es geht so oder so im Bach ab, also von daher, sei es das, mehr wird es nicht mehr geben. Nur als allererstes auch hier, du darfst es nicht einfach wörtlich nehmen, was da steht, es mehr wird es nicht mehr geben. Du musst es mit den Ohren der damaligen Zeit hören. Ferien am Meer, an der damaligen Zeit, das konnte sich kein Mensch denken. Das ist kompletter Blödsinn gewesen. Ferien am Meer, da hätte man nur den Kopf drüber geschüttelt. Das Meer war der Ort von der Unsicherheit, wo man mit dem Boot rauskam, aber manche kamen gar nicht erst wieder. Es war ein Ort vom Chaos, von der Gefahr, wo sich auftürmte, wo riesige Wellen entstanden. Das Meer, was wir mit Meer verbinden, Ferien, so Südfrankreich, Herbstcamp und so weiter, vergiss es. Kein Mensch der damaligen Zeit wäre auf so eine Idee gekommen, Ferien am Meer zu machen. Das Meer war so wirklich ein Ort von der Unberechenbarkeit und unzählige sind darauf gestorben und nicht wiedergekehrt. Es war ein Bild dafür, für ein unruhiges Völkermeer. Interessanterweise in der Offenbarung, wir haben das gelesen, der Antichrist kam sehr wohl aus dem Meer heraus. Alle Monster kommen aus dem Meer heraus. Es ist der Ort symbolisch für wirklich Unheil. Und am Ende von der Bibel steht auf einmal da, es wird kein Meer mehr geben. Und gemeint ist damit, es wird keinen Unheilsort mehr geben. Keine Gefahr, keine Bedrohung, keine Angstschrei mehr, keine Schmerzen mehr und keine Tränen mehr, weil Gott alles neu gemacht hat. Es wird keinen Ort mehr geben, der dich, deine Familie, der deine Nächsten, deine Firma oder sonst was irgendwo bedroht. Fische. Fische wird es sehr wohl in der neuen Welt geben. Wir haben jetzt eben so ein schönes Bild gezeigt, vielleicht können wir das mal sehen. Im Alten Testament ist schon die Rede davon, dass ein Strom vom Leben von diesem neuen Jerusalem ausgehen wird. Und dass dieser Strom vom Leben, weil er so gesund ist, alles wieder beleben wird. Und eine Unzahl an Fischen wird es geben. Weil das Meer nämlich eine andere Bedeutung hat. Aber in Ezekiel ist schon davon die Rede, dass es eine große Fischfalt geben wird auf dieser neuen Erde. Himmel und Erde kommen wieder zusammen. Leute, und das ist was, wo ganz am Anfang von der Bibel steht, im ersten Buch von der Bibel, im 1. Mose, in Genesis, wo Gott im Garten umhergelaufen ist und zu den Menschen gekommen ist. Und am Ende von der Bibel finden wir das wieder, dass Himmel und Erde wie eins sind. Und Gott ist bei den Menschen und Menschen sind bei Gott. Und es macht wie so einen großen Bogen vom Anfang bis ganz am Ende. Und die Frage ist, wie kommen die beiden zusammen wieder? Wir haben es eben gelesen, wir kommen zusammen, das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Gott schafft wirklich dieses neue Gegenüber. Und das ist ein wichtiges Detail. Look, du kommst nicht in den Himmel. Und vielleicht denkst du, das ist Bad News. Ja? Die Offenbarung zeigt im Bild, nicht du gehst in den Himmel, sondern der Himmel kommt runter auf der Erde. Das neue Jerusalem kommt von oben herunter. Das ist genau die andere Richtung. Nicht du fliegst jetzt irgendwo hin, sondern das neue Jerusalem, der Himmel kommt auf der Erde. Wir hatten ursprünglich in der Serie geplant, eine ganze Sonntag mal dem Thema zu widmen, wo vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Und wenn du es nicht kennst, kannst du gerne mal nachlesen in der Bibel. Das heißt so Entrückung. Das geht auf dem Matthäus-Evangelium zurück, wo Jesus davon redet, dass die ihm angehören, wie auf den Wolken ihm entgegenkommen und quasi so ein intergalaktisches Raumschiff. Und dann gibt es die große Vereinigung. Also wir werden entrückt von dieser Erde da drin. Ja, ihr Lieben, und jetzt haben wir Offenbarung gelesen. Und als wir die Offenbarung gelesen haben, haben wir gemerkt, look, an keiner einzigen Stelle ist irgendwo davon die Rede, dass du in so einem intergalaktischen Raumschiff abgeholt wirst und dann auf den Wolken irgendwo Jesus begegnet. Es ist ein sehr beliebtes Motiv gewesen immer. Und diejenigen von euch, die sich noch daran erinnern können, Raumschiff Enterprise, ich darf nicht mehr so alte Filme nennen, hat mir neulich einer gesagt. Raumschiff Enterprise, kennt das einer noch? Scotty, beam us up, kennt einer den Spruch wenigstens noch, Scotty, diese Entmaterialisierung und dann wirst du an einem anderen Ort, kommst du, tauchst wieder auf, dieses tolle Geräusch dabei. Und das war immer die Idee, ja, so muss man sich doch irgendwie die Entrückung vorstellen, nur in der Offenbarung, es geht in keinem Wort davon die Rede, nirgends. Es geht immer in eine andere Richtung, der Himmel kommt von oben herunter, kommt zu uns hier auf der Erde, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die ganze Wirklichkeit Gottes ist hier auf der Erde. Leute, und die Braut, die uns da geschildert wird, die Braut ist hier auf der Erde und sie bleibt auch auf der Erde. Sie geht nirgendwo hin, kein Raumschiff, sondern sie bleibt hier wirklich auf der Erde. Und das ist ein wichtiger Punkt, Leute, den viele Nachfolger Jesu irgendwie, was weiß ich, nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Die Braut ist hier auf der Erde wirklich sehr physisch anwesend. Und das geht an sich auf eine alte Vorstellung zurück in der antiken Welt schon, die zur Zeit Jesu schon umher war, dass manche Gruppen, philosophische, aber auch religiöse Gruppen davon überzeugt waren, sie hatten wie einen Vorurteil gegen Materie, wie einen Vorurteil gegen Körperlichkeit. Das war einfach das Spirituelle, das ist wirklich entscheidend. Der Körper ist wie zweitrangig. Wenn du stirbst, dann wird deine Seele endlich befreit von diesem lästigen Körper, der runzelt hat und nicht so toll aussieht, was auch immer, du wirst befreit und dann passiert das dann, reinkarniert oder wie auch immer, du bist wie gefangen in deinem Körper. Und das war eine sehr, sehr weit verbreitete Vorstellung, dass man so eine Abwehr hatte gegen alles Physische. Und in den ersten Kirchen ist das durchaus ein Thema gewesen. Im 1. Johannes wird sehr genau darauf angesprochen, da heißt es, jeder, der leugnet, dass Jesus leibhaftig ins Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Jeder, der das behauptet, dass Jesus nicht wirklich als Mensch auf der Erde war, der ist nicht von Gott. Und es gab durch alle Zeiten hindurch Leute, die hatten die Vorstellung, Gott ist zu heilig, dass er sich jemals an Materie, an unserer Körperlichkeit beteiligen würde. Das passt nicht zusammen, Gott und wir. Und sie konnten wenig an der Inkarnation von Jesus glauben, dass er ganz Mensch war. War die Vorstellung, Jesus ist irgendwie so eine Art Phantom. So ein super Phantom, wo irgendwo umher geschwebt und so weiter. Der hat nur so getan, als wäre er Mensch. Aber er war nicht wirklich Mensch. Der hat nur so getan. Und das liegt daran, dass man so eine abschätzige Sicht hatte auf den Körper. Und unglücklicherweise haben einige Christen die sogar übernommen. Und ich denke sogar, sie ist ziemlich weit verbreitet. Weil dann kommt auf einmal die Idee auf ihre Erde, das ist quasi, ist doch entbehrlich, das ist wie so ein Vorspiel auf den wirklichen Himmel, wo es dann wirklich spirituell einhergeht. Und dann kommen so Ideen wie, wir sind so eine körperlose Seelen, wir schweben auf Wolke 17 oder 18 oder wo auch immer, welche Wolke du bist, du wirst Harfe spielen, Oboe, Posaune, irgend so was. Wahrscheinlich haben wir so übernatürliche Windeln an, keine Ahnung. Also irgendeine ganz entmaterialisierte Sicht von wie soll es denn im Himmel aussehen. Leute, das komplett geht an dem vorbei, was wir in der Schöpfung lesen, durch die ganze Bibel hindurchlesen, dass Gott einen Mensch gemacht hat und gesagt hat, hey, du bist gut. Ich habe dir angeschaut, du bist ein guter Mensch. Und da kommt ein neuer Mensch auf der Erde und sagt, willkommen dieser neue Mensch, so wie du aussiehst. Das ist toll. Gott hat dich gewoben, Gott hat dich gemacht, Gott möchte dich so. Und jetzt sagst du, yo, wenn ich mich so betrachte, yo, Gott hat mich so gemacht. Ja, mit der Zeit, wir sind vergänglich. Ja, wir leiden selbst darunter, dass wir unter Vergänglichkeit leben. Ja, mit der Zeit fallen die Haare aus, ja, wachsen Haare an Stellen, wo sie nicht wachsen sollten, ja. Entstehen Runzeln im Gesicht und am Po, ja. Also sagt die Schwerkraft, hat sein Tribut. He? Das kennen wir alle. Und trotzdem sagt Gott, du bist ein schöner Mensch. Du bist ein Mensch nach meinem Ebenbild. Ich habe dich gemacht. Du bist ein schöner Mensch, auch wenn du dich nicht schön findest. Gott steht zu seiner Materie, Gott steht zu seiner Schöpfung. Und wir werden irgendwann von dieser Vergänglichkeit und all diesen Schmerzen und der einhergehenden Not irgendwann mal befreit. Die Stadt kommt herunter, ist hier auf der Erde und sie ist geschmückt wie eine Braut. So wird es beschrieben. Look, das Bild von einer Braut muss man ein bisschen erklären. Im alten Judentum und die Leute, die das gelesen haben, denen war es ziemlich deutlich, was damit gemeint ist. Im alten Judentum wurde ein Pärchen, die heirateten wie zweimal. Zuerst mal, so eine rechtliche Art und Weise. Und dann kam hinterher, das war auch verbunden mit dem Kleidenfest. Und dann hinterher kam die Hochzeit. Und das dazwischen nannte man Verlobungszeit. Meine Frau und ich, wir sind in der Zeit aufgewachsen, da haben wir uns noch verlobt. Das gibt es heute auch wieder. Eine ganze Zeit lang mal nicht. Aber offiziell ist es Verlobungszeit. Und in der Verlobungszeit hatte eine ganz gewisse Aufgabe. Der Mann, in aller Regel im alten Judentum, machte sich dann dran, irgendein Behausen zu finden, ein eigenes Haus zu bauen und so weiter, all diese Dinge zu machen. Und Frauen wurden in aller Regel von anderen Frauen wie instruiert, was heißt das, Hausfrau, Mutter, Ehefrau zu sein, in diese Dinge. Alle wie so eins zu eins in der Gruppe, wie gecoacht, dahin zu kommen. Das galt für Männer und für Frauen. Und die Phase dazwischen, die nannte man eben Verlobungszeit und war eine Vorbereitungszeit. Man bereitete sich darauf vor, ordnete die Dinge, lernte Dinge, damit man dann irgendwann die Hochzeit feiert und dann tatsächlich so miteinander unterwegs war. Und hier ist das Bild davon gebraucht. Kirche befindet sich in der Verlobungszeit momentan. Du und ich, wir befinden uns in der Verlobungszeit, in der Phase, wo wir irgendwann mit Jesus wieder zusammenkommen werden. Und der Eintritt in diese ganze Phase ist, ja, wie Taufe. Nächste Woche feiern wir. Das ist wie so ein Prozess, halt, du bekennst, ich höre zu dieser Braut, die sich parat macht, die darauf zugeht. Eine Braut, die sich anfängt zu schmücken, sich Gedanken zu machen, hey, look, wie soll das aussehen? Hey, deswegen freuen wir uns so auf die Taufe nächste Woche. Weil Menschen machen da deutlich, ich bin Teil von dem und ich mache mich parat. Und wir sollten uns parat machen. Leute, über ein Dutzend Mal kommt in der Bibel, im Neuen Testament wird das ausdrücklich erwähnt, Leute, macht euch parat. Macht euch parat auf diese Geschichte am Ende von der Offenbarung. Warum? Weil wir in der Vorbereitungszeit sind. Und mehrmals werden wir sogar wie ermahnt dazu, hey Leute, seid wachsam, ihr wisst gar nicht, wann es soweit ist. Bereitet euch vor, nehmt das nicht einfach, ja, kommt dann irgendwann. Sondern mehrmals in der Bibel wird darauf hingeschrieben, hey Leute, bereitet euch vor, macht euch hübsch, lernt was miteinander, bereitet euch auf den Tag vor. Das heißt, die Braut ist eine schön geschmückte Stadt. Eine schön geschmückte Stadt. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, ihr Lieben. Es ist hier von einer gemeinschaftlichen Idee die Rede, von einer Stadt. Es ist nicht von dir allein die Rede, du bist die Braut, sondern eine gemeinschaftliche Stadt wird erwähnt. Eine Zusammengehörigkeit von diesem Volk, das macht letztlich die Braut aus. Und man tut miteinander wie es Licht anzünden. Von so einem Bild ist die Rede. Es sind ganz viele einzelne Leute, die miteinander wirklich das Licht anzünden. Leute, und der Grund, warum mir das so extrem wichtig ist, die Idee von einem einzelnen Christen, der mit Me and My Jesus unterwegs ist, der irgendwo draußen ist, unabhängig von dieser Braut oder wie nicht verbunden ist mit der Braut, der ist im Neuen Testament komplett fremd. Der ist im Neuen Testament komplett fremd. Die denken immer in einer Gruppe. Es widerspricht sogar dem ganzen Bild von der Braut. Es würde auch immer eine Nase fehlen, ein Ohr würde fehlen, weil die Braut wird immer als Kollektiv gesehen. Sie wird nicht als Einzelperson gesehen. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet wirklich in dieser Verlobungszeit, du hörst zu einer größeren Gruppe hinzu. Du hörst zu dieser Braut hinzu. Leute, ich weiß, es gibt eine Menge Leute, vielleicht bist du jetzt im Livestream sogar dabei, vielleicht warst du einer oder kennst auch so Leute. Ich habe im letzten Jahr mit zig Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ich habe die Nase voll von Kirche. Ich kann es nicht mehr abhaben. Die Typen sind Heuchler, die gehen mir auf den Sack und alles Mögliche. Weißt du, ich höre lieber einen Podcast, ich schaue irgendwo einen Livestream und Corona macht es momentan super einfach, dich aus jeder Kirche, irgendwo, aus jeder Gemeinschaft, irgendwo zu verabschieden. Ja, ist Corona. Ja, Abstand. Ja, geht nicht. Ja, 50 Plätze. Und so weiter. Kein Thema. Ich habe mit zig Leuten gesprochen, wo genau den Reflex haben, hey, look, das ist zu anstrengend, irgendwo mithelfen. Und ach, nein, komm, wirklich, ich höre einfach den Podcast, der mir auch gut tut, ich löse das und dann war es das. Aber hier wird unser Bild gezeigt, wo überhaupt nichts mit deinem privaten Verhältnis mit Jesus zu tun hat. Sondern eine Verlobungszeit ist eine Vorbereitungszeit, dass die Kirche weltweit zusammenkommt. Dass wir weltweit zusammenkommen und auf diesen Jesus zugehen, auf den Bräutigam. Leute, das passt extrem gut in unseren westlichen europäischen Stil, dass wir uns das rausnehmen, was wir gerade brauchen. Das passt zu unserem Konsumverhalten und zu unserem Individualismus, wie ein Markenzeichen. Das, was ich gern möchte, das ist so eine private, zurechtgeschneiderte Privatreligion. Ich hole mir das, was ich gerade brauche. Und mit dem Podcast, mit dem ist es viel einfacher. Es ist viel einfacher auszukommen, als statt mit den Menschen oder irgendwo einem zu dienen, irgendwo einem zu helfen. Aber wer mal alles in der Welt hat gesagt, dass das Königreich Gottes einfach ist? Wer? Wer haben alles in der Welt hat gesagt oder die Idee verbreitet, dass Königreich Gottes an sich immer nur eine Wellness-Oase ist? Nein, du triffst auf Menschen, die manchmal echt einen auf den Sack gehen können. Ja, es gibt Menschen, die schwierig sind. Wahrscheinlich höre ich dazu. Vielleicht du. Maybe. Aber die Realität ist, Leute, die Realität ist, dass wir Teil von der Braut sind und wir einander wirklich brauchen, um uns parat zu machen. Ich brauche einen, der in mein Leben hineinredet. Ich brauche einen, der mir sagt, Ralf, du bewegst dich in eine Richtung, das ist nicht mehr gut. Ich brauche das. Wir brauchen andere, die uns sagen, wenn unsere Ehen kaputt gehen und wir für unsere Wand fahren, die uns helfen und sagen, hey, komm, ich kann dir vielleicht da irgendwo unter die Arme greifen. Wir brauchen andere in der Erziehung unserer Kinder. Wir brauchen andere in unseren finanziellen Herausforderungen. Wir brauchen andere, wenn wir krank sind. Wir brauchen andere, damit wir einfach mal eine andere Meinung manchmal sogar hören. Wie anders soll die Braut sich parat machen, wenn jeder für sich das irgendwie sich vorstellt. Die Vorbereitungszeit ist eine kollektive Aufgabe. Wir brauchen Leute, weil wir selbst manchmal verkorkst sind. Eben, wie gesagt, manchmal unsere Ehen sogar im Sterben liegen. Und wir sterben liegen und wir vielleicht nicht mehr weiter wissen. Wir brauchen es, miteinander Gott anzubeten, zu feiern. Wir brauchen einander, um den Abendmahl zu feiern. Wir brauchen das. Und ich rede jetzt nicht nur von Gottesdiensten. Wir brauchen das einander dienen, helfen, Vorbilder sind. Unsere Kinder wieder neue Vorbilder entdecken. Wir brauchen das einander. Leute, Johannes teilt das Menschen mit im ersten Jahrhundert, die sehr wahrscheinlich mit dem Tod konfrontiert waren. Und dann malt er dieses Bild. Wahrscheinlich wurden die als Märtyrer, starben einige sogar in den Gemeinden von denen. Und dann malt er ihnen dieses Bild von diesem, der Himmel kommt auf der Erde. Auf das gehen wir zu. Und er malt ihnen so eine große Vision und ermutigt sie damit letztlich, hey, halt durch, nur noch eine kurze Zeit. Leg dein Leben hin, hör nicht auf. Investiere dich halt weiter fest an diesem Jesus. Lass nicht los. Look, ich bin überzeugt davon, dass einer der Gründe, warum etliche Christen in Europa oder im westlichen Teil so häufig sich an Dinge klammern und davon alles erwarten, im Hier und Jetzt. Weil man vielleicht sich nicht ganz sicher ist, wird der Himmel wirklich so toll, dann haben wir auf jeden Fall hier schon was gehabt. Und legen alles darauf, im Hier und Jetzt schon alles erleben zu wollen. Das ist einer der Gründe, glaube ich, warum manche wirklich so klammern, schon hier schon klammern. Es fehlt die große Vision, dass ein Himmel auf die Erde kommt. Leute, und das brauchen wir. Wir brauchen eine große Vision in unserem Leben. Von dem Himmel, der hier runterkommt. Ich möchte euch einladen, zum Schluss aufzustehen. Und wir nehmen uns ein, zwei Minuten noch Zeit. Und ich lade euch ein. Ich lade euch ein. Hey, wie stellst du dir diesen Himmel denn endlich mal vor hier? Und vielleicht hilft es dir, einfach die Augen zu schließen. Und ich bringe dir vielleicht nur so ein paar Ideen dazu. Wie Johannes damals den Leuten damals das vorgestellt hat. Ein Ort von der unglaublichen Schönheit. Frei von jeder Umweltverschmutzung. Ein Artenreichtum an Tieren, an Menschen, wo uns dich wegbläst. Stellt euch einen Ort vor mit den schönsten Alpen, mit den krassesten Sonnenuntergängen und den grünsten Dschungeln, die es überhaupt irgendwo gibt. Ein Ort von Kreativität, wo Ideen sprudeln und sich andere darüber freuen, dass du so eine verrückte Idee hast. Und man miteinander forscht und Neues entdeckt von der unglaublichen Vielfalt und Größe und Weite Gottes. Ein Ort von einem Frieden, wo keiner sich schämen muss, wo nicht irgendwo so eine destruktive Konkurrenz herrscht, sondern wirklich Harmonie, wo es so gut tut. Ein Ort von Humor, wo gelacht wird. Ein Ort von Wissen, von gemeinschaftlichen Unterstützen und fortwährender Entdeckung der Größe Gottes. Leute, freuen uns auf den Ort. Der Geist und der Braut sagen, komm. Und ich lade dich ein, dein Herz an dem Moment wieder aufzumachen und sagen, Gott, komm bald. Komm in mein Leben. Ich möchte wirklich erfüllt werden von dieser Vision, von dem Himmel, der auf uns zukommt, den du schaffen wirst. Danke, Vater, bist du da. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, erfüll unsere Seele. Blick uns an. Und schenk so eine tiefe Sehnsucht, noch viele mitzunehmen zu diesem Himmel.